Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz.
Die Zahl der Naturkatastrophen nimmt weltweit zu. Und das ist natürlich auch wenig überraschend, denn die Wissenschaft warnt ja schon seit Jahrzehnten vor den Folgen des Klimawandels. Und trotzdem reagiert die Menschheit, ungeachtet einiger Fortschritte wie des Pariser Klimavertrags, nach wie vor zu langsam. Wissen ist noch nicht Handeln, stellt dementsprechend auch der Gast dieser Episode fest und erklärt den Widerspruch zwischen unserem umfangreichen Wissen über den Klimawandel und dem doch eher trägen Handeln. Tun wir denn selbst immer das, was langfristig das Beste für uns ist? Sind manche globalen Probleme vielleicht auch einfach zu groß und zu kompliziert für den Menschen? Und wie können wir sie vielleicht trotzdem bewältigen? Über diese und andere Fragen diskutiere ich in dieser Episode mit Professor Dr. Andreas Ernst. Er ist Professor für Umweltsystemanalyse und Umweltpsychologie an der Universität Kassel und er ist einer der Direktoren des Center for Environmental Systems Research, kurz CESR. Also mehr als zeitgemäße Themen und gewiss ein spannendes Gespräch, mit dem es genau jetzt losgeht. Bitteschön. Guten Tag, Herr Professor Dr. Ernst. Herzlich willkommen bei Hessen schafft Wissen und vielen, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen.
Ja, guten Tag, Herr Lorenz, und vielen Dank für die Einladung.
Sie sind, ich habe es gerade schon erläutert, Sie sind Professor für Umweltsystemanalyse und Umweltpsychologie. Würden Sie zum Einstieg diese beiden Begriffe vielleicht einmal kurz erläutern? Also mit welchen Fragen beschäftigt sich die Umweltsystemanalyse und mit welchen die Umweltpsychologie?
Ich fange mal mit dem letzten an. Das ist ganz einfach, so wie die Psychologie, die Wissenschaft von Verhalten und Erleben, Fühlen und Denken ist die Umweltpsychologie eben die Wissenschaft vom Umweltverhalten und Wahrnehmung der Umwelt und Denken in Bezug auf Umwelt. Und das betrifft alles, was wir Menschen tun mit der Umwelt und auch, wie wir die Umwelt so, wie sie auf uns wirkt, wie wir sie wahrnehmen und wie wir auch Probleme als drängend oder weniger drängend wahrnehmen. Und dazu werden wir nachher sicher noch kommen. Und Umweltsystemanalyse, das klingt fast technisch und es ist es auch. Das System Mensch-Umwelt zu betrachten, heißt, man kann nicht den Menschen alleine betrachten, man kann auch nicht die Umwelt alleine betrachten, sondern man muss das zusammen machen. Und Systemanalyse ist eine in der Regel computergestützte Analyse dieser beiden Systeme und der Entwicklung über die Zeit dieser beiden Systeme zusammen. Das heißt, dass die Systemanalyse kommt ursprünglich aus der Mathematik und wir haben daraus, und das wird man vielleicht auch nachher noch hören, die Analyse mithilfe des Computers von menschlichem Verhalten mit Umwelt gemacht.
Okay, da haben Sie schon mal viele spannende Stichworte genannt, über die ich definitiv gern sprechen möchte in dieser Episode und freue mich sehr darauf und würde mal einsteigen mit einem Vortrag, den Sie vor ein paar Jahren gehalten haben. Der hatte einen schönen Titel. Der hatte den Titel Klimawandel, Wissen ist noch nicht Handeln. Und ich finde den Titel deshalb schön, weil er ja eigentlich das Dilemma, in dem wir uns als Menschheit befinden, ganz gut auf den Punkt bringt. Also, dass es einen Mangel an Wissen, an Fakten ja nicht wirklich gibt und zwar auch schon längst nicht mehr. Also die Wissenschaft warnt ja, wenn wir jetzt konkret über den Klimawandel sprechen, seit Jahrzehnten. Und trotzdem handeln wir bei weitem nicht entschlossen genug. Und ich erlaube mir mal die große Frage zu stellen. Vielleicht ist das ein guter Einstieg für das Weitere dann. Warum denn nicht? Warum fällt es uns so schwer, trotz all dieser ja schon seit Jahrzehnten erfolgten Warnhinweise entschlossen genug zu handeln?
Man denkt vielleicht manchmal, dass wir Menschen rein kopfgesteuert seien und dass, wenn wir etwas wüssten, dann müssten wir das auch tun. Das lässt sich auch in ökonomischen Theorien zum Beispiel wiederfinden. Das hat aber nichts damit zu tun, wie wir Menschen wirklich handeln.
Das ist diese Theorien zum Beispiel der Homo economicus.
Homo economicus, so. Genau. Ja? Tatsächlich sind wir ganz stark durch körperliche Bedürfnisse und durch Emotionen getrieben und durch Gewohnheiten und durch Dinge, die uns Verhalten erleichtern oder nicht. Das heißt, selbst wenn ich weiß, dass zum Beispiel Fahrradfahren meiner Gesundheit gut tut, dann bedeutet das nicht unbedingt, dass das jeder macht und das Auto stehen lässt, selbst wenn es durchaus möglich wäre. Und das ist mit Klimawandel genauso. Und dazu kommt noch, dass das alles sehr, sehr weit weg ist und persönliche Betroffenheiten oft sehr unmittelbar. Das heißt, wenn ich jetzt das Auto stehen lasse, dann tue ich mir unter Umständen an, dass ich nass werde oder dass ich verschwitzt ankomme im Büro. Und die Bequemlichkeit, ins Auto zu steigen und die Gewohnheit, die ich da gemacht habe, die ist einfach mir viel näher. Und all das Kognitive, also das Denken über, das Wissen über das, was eigentlich gut wäre für die Zukunft, und das kommt noch dazu, dass es spät, verzögert in der Zeit, möglicherweise passiert es an anderen Orten und nicht unmittelbar bei mir, wenn ich jetzt den Autoschlüssel oder den Fahrradschlüssel in die Hand nehme. Und das alles sind natürlich Dinge, da hilft Wissen ein bisschen, also Wissen ist nötig, aber es ist bei weitem nicht hinreichend.
Ja, also diese großen Probleme, die wir besprechen, sind weniger persönlich, zeitliche Lücke haben Sie angesprochen. Das erleichtert natürlich auch das Verdrängen. Dann diese Komplexität. Sind damit also dann bestimmte globale Probleme einfach zu groß und zu kompliziert und zu unpersönlich für den Menschen? Sind wir deshalb überfordert mit ihnen? Dann könnte man ja auch meinen, dass wir vielleicht gar nicht in der Lage sind, sie zu bewältigen.
Ja, das ist tatsächlich ein Punkt, dass wir kognitiv nicht alles verstehen können. Aber das ist auch nicht nötig. Mhm. Es ist ja durch Wissenschaft und durch Computersimulationen und durch Untersuchungen des Klimas der Vergangenheit und so weiter, es ist sonnenklar, wie es um die physikalischen Zusammenhänge steht. Also, dass CO2 in der Atmosphäre und andere Klimagase einen beinharten Zusammenhang mit der Temperatur der Atmosphäre zu tun haben und dass das einfach das Leben auf der Erde mittelfristig sehr verändern wird, auch unseres. Aber wir müssen einfach nicht alles wissen. Die Wissenschaft hat das in ihrer Komplexität weitestgehend erfasst. Da gibt es sicherlich noch Bereiche, in denen das sich verbessern lässt. Aber im Prinzip sind die Zusammenhänge klar. Und man hat sie uns ausbuchstabiert. Und jetzt kommt es gar nicht darauf an, dass ich das in der Komplexität erfasse, sondern eher, dass ich vertraue darauf, dass das mit einem soliden wissenschaftlichen Hintergrund geschehen ist. Und dann ist die Richtung des Handelns komplett klar. Das heißt, die Richtung, in die wir marschieren, ist schon klar. Ja, das ist der eigentliche Hintergrund. Wir müssen nicht alles verstehen.
Und dann kommt es natürlich zu der Herausforderung, unsere Verhaltensweisen, unsere Gewohnheiten anzupassen, zu justieren auf Basis dieses neuen Verständnisses oder zum Teil auch nicht mehr ganz so neuen, aber es ist ja zumindest eben die Richtung, in die es geht. Und damit beschäftigen Sie sich ja auch, dass das ja zum Teil gar nicht so einfach ist.
Da gibt es verschiedene Dinge. Einerseits das Verstehen und Wollen, andererseits schauen, was die Leute, mit denen ich zusammen bin, machen. Also wenn ich jetzt in einer Stadt lebe und Freunde habe, die bestimmten Hobbys nachgehen, die bestimmte Reisen machen, die bestimmte politische Diskussionen führen, ja, dann ist das sehr, sehr einflussreich. Und es gibt Kreise, in denen Klima in der täglichen Diskussion überhaupt keine Rolle spielt. Mhm. In der eher Konsumentscheidung, also welches Auto und welche Farbe hat das Auto im Vordergrund stehen. Und es ist wie kommunikative Blasen, die in der Gesellschaft dann existieren. Und nicht alle sind dem Klimathema gleichermaßen aufgeschlossen. Dann gibt es natürlich die Frage, kann ich leicht meine Gewohnheiten ändern? Nicht nur, was tun meine Freunde, meine Bekannten, meine Familie, sondern kann ich das leicht tun? Es ist überhaupt nicht von der Hand zu weisen, dass jemand, der auf dem Land wohnt, es einfach schwerer hat, energiearm zu seiner Arbeit zu kommen. Das fängt ja schon an mit der Wohnortwahl. Mhm. Wenn ich denke, dass das Haus im Grünen für mich das Tollste ist, dann hat man das jahrzehntelang gemacht, ohne je an Mobilität zu denken. Ja, zwei Autos waren gesetzt und dann werden die Kinder groß und dann kommen noch zwei Mofas, ein Motorrad und noch ein Auto dazu. Und schon hat man einen ganzen Fuhrpark, nur um das zu bezahlen sozusagen, mobilitätstechnisch, die Entscheidung, dass man auf die grüne Wiese gezogen ist. Und jetzt kann man den Leuten da, es ist zu spät, den irgendwie einen Vorwurf zu machen, sondern man muss sehen, dass man dann Infrastruktur nachführt. Also gerade bei der Mobilität lässt sich das wunderbar zeigen. Die Abhängigkeit von Verhalten von Infrastruktur. Das ist unstrittig und das ist auch jedem klar. Dann hat man die Abhängigkeit von umweltgerechtem Verhalten, jetzt nehmen wir mal auf wieder Mobilität, von den Anreizen. Wenn ich bundesweit ermögliche, für 9 Euro einen Monat lang zu reisen, dann, bums, sind die Züge voll. Warum auch nicht? Und da sieht man, dass das Verhalten eigentlich wandelbar ist. Ja, das 9-Euro-Ticket ist, selbst wenn es nichts bringt, bringt es zumindest den Beweis, dass Mobilitätsverhalten sehr elastisch ist. Mhm. Ja, das heißt, dass man Leute massenhaft in den öffentlichen Personenverkehr bekommt, einfach wenn man die Anreize entsprechend setzt. Das heißt, dieses ewige Zementieren von Gewohnheiten und ich kann nicht anders und so, das ist auch sehr individuell gedacht. Mhm. Und wenn dann auf einmal Politik klar macht, dass die Dinge gewollt sind und viele es tun, dann wollen viele viel mehr, ja, und das auch tun. Also da ist Musik drin.
Ja, absolut. Und dazu passt auch, Sie haben in einem Interview mal gesagt, dass ich mit Ihnen gehört habe, wir tun fast nie nur das, von dem wir wissen, dass es gut und richtig ist. Sprich, es ist eben auch nicht nur eine Frage der Einstellung, des Wissens, sondern es ist eine Frage von vielen Faktoren und Begleitumständen. Sie haben ja gerade ein paar aufgezählt, äußere Umstände aller Mobilität und so weiter und so fort. Beobachten, was andere in unserem sozialen Umfeld so tun. Und das Beispiel 9-Euro-Ticket finde ich wunderbar. Da ein anderes Beispiel, auch wenn es ein bisschen älter vielleicht schon ist, ist vor etlichen Jahren, als das Rauchverbot eingeführt wurde in den Gaststätten, war ja für viele vorher auch unvorstellbar, abends in der Kneipe nicht mehr rauchen zu können. Gesellschaftlich kaum vorstellbar, wie diese neue Welt aussehen sollte, wie das Akzeptanz finden könnte jemals. Und dann, nachdem dieser Stupser dann in dem Fall von der Politik und von verschiedenen Seiten kam, 2, 3, 4 Jahre später, war die alte Welt gar nicht mehr vorstellbar. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht auch eine gewisse Hoffnung ist, dass uns das in Bezug auf den Klimawandel, in Bezug auf bestimmte Notwendigkeiten auch gelingen kann. Dinge zu erreichen, neue Einstellungen zu erlangen, die heute noch sehr weit entfernt zu sein scheinen.
Genau, also da bin ich vollkommen bei Ihnen. Allerdings, wenn man das Rauchbeispiel, was wunderbar ist für Gesellschaft, kann sich ändern, genau betrachtet, dann sieht man, dass das 60 Jahre gedauert hat. Bis die Politik sich getraut hat, nicht nur die Flugzeuge rauchfrei zu machen, sondern auch andere Verkehrsmittel und schließlich die Gaststätten, dann sieht man, dass der Zeithorizont, der dazu nötig war, zu lang ist. Also es ist ein gutes Beispiel und gleichzeitig auch ein schlechtes Beispiel. Mhm. Ne? Schlecht auch dahingehend, dass zu Anfang, als die Wissenschaft dann mit den ersten Ergebnissen aufwartete in den frühen 60ern zu Lungenkrebs, dass dann eine richtige Hetzkampagne gegen die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ausgelöst wurde von Seiten der Tabakindustrie in den USA mit allem drum und dran, nur um zu vermeiden, dass da die Gelddruckmaschine nicht mehr läuft. Mhm. Und so sehe ich auch, und da werde ich auch ein bisschen politisch, immer noch Bestrebungen, dass natürlich der Klimawandel, wie er da ist, das kann man noch nicht leugnen, aber manchen nicht gut in den Kram passt. Mhm. Und die werden alles daran setzen, Dinge in Zweifel zu ziehen und Zweifel zu säen und Dinge herunterzuspielen und so weiter. Das wird natürlich immer weniger der Fall sein, wird immer weniger möglich sein, weil uns einfach die Umwelt mehr und mehr auf die Pelle rückt. Aber auch das sehe ich, und da ja Menschen nicht nur alleine Dinge ändern, wenn wir über Gewohnheitsänderung, Verhaltensänderung sprechen, denkt man immer, man ist ganz allein, aber in Wirklichkeit profitiert man ja von einer Politik, die einen unterstützt, oder umgekehrt, man rennt gegen Wände, die politisch aufgestellt werden, die einem Handeln erschweren. Und dieses Wechselspiel gehört natürlich auch zu diesem System, was es zu betrachten gilt.
Sie haben gerade den wichtigen Hinweis gebracht, dass es bei der Rauchgeschichte leider viele Jahrzehnte gedauert hat. Und nun bei der Umweltproblematik, bei unseren derzeitigen Herausforderungen sind wir nun auch schon seit einigen Jahren und Jahrzehnten unterwegs. Deswegen mal die Frage, Sie arbeiten gerade an einem Lehrbuch mit dem Titel oder dem Arbeitstitel Umweltpsychologie, Mensch-Umweltsysteme verstehen. Dazu die Frage zum einen nochmal, was ist das eigentlich genau, ein Mensch-Umweltsystem? Und damit verbunden auch vielleicht hier nochmal die kleine geschichtliche Perspektive. Wie lange spielen denn eigentlich diese Mensch-Umwelt-Systeme oder auch die Mensch-Umwelt-Interaktion in der Psychologie schon eine Rolle? Ich glaube, da gibt's im Buch ja auch einen kurzes Kapitel mit einer geschichtlichen Zusammenfassung zu.
Nun, Mensch-Umwelt-Systeme, die setzen sich zusammen, wenn man nur die Menschen und nur die Umwelt betrachtet, wobei das natürlich eine Verkürzung ist. Menschen, jeder ist unterschiedlich und jeder lebt in unterschiedlichen Kontexten. Mhm. Und die Umwelt ist auch viel. Das sind die Tiere, das ist das Klima, das ist aber letzten Endes auch sind unsere Städte, unsere Quartiere, in denen wir leben. Dann ist es einerseits die Wirkung, die Menschen auf diese Umwelt haben und andererseits die Wirkungen, die diese Umwelt dann zurück auf die Menschen hat. Und da das ja eine Interaktion ist, also ein Kreislauf, der sich über die Zeit dann fortsetzt, hat man einen interessanten Effekt. Die Dinge, die wir heute tun, sind morgen wirksam. Mhm. Das heißt, wir haben heute Verantwortung für das Morgen. Das sagt uns dieses System. Das, was wir heute mit der Umwelt anstellen, wird die Umwelt derer für morgen sein und so weiter. Und ich glaube, wenn das einmal einsickert in die Köpfe, dass wir verantwortlich sind, jetzt, dann wäre schon viel gewonnen. Geschichtliche Einordnung, ganz kurz, seit den 70er Jahren gibt es etwas, was man ökologische Psychologie nennt. Mhm. Und in den 70er Jahren waren Dinge wichtig wie Umweltverschmutzung und Lärm. Und solche Sachen wurden in der Psychologie untersucht. Die globalen Probleme sind erst deutlich später gekommen. Und mittlerweile denke ich, dass gerade in den Industrienationen hat sich die Umweltverschmutzung in dem Sinne politisch lösen lassen durch technologische Dinge. Also die Energiegestehung ist sauberer geworden und so weiter. Die Gewässer sind etwas sauberer geworden. All diese Dinge, könnte man sagen, sind ansatzweise Erfolgsgeschichten, aber auf Kosten eigentlich eines super großen Fußabdrucks, nämlich der Abgase aus der Energiegestehung. Und deswegen ist das, was uns am meisten umtreibt, sind diese globalen Probleme. Klimawandel einerseits, aber auch Landverbrauch und Biodiversitätsverlust. Das sind die beiden augenfälligsten. Dagegen daneben gibt es noch andere, also chemische Kreisläufe wie der Nitratkreislauf, die vollkommen und Phosphor, die vollkommen in der Hand des Menschen mittlerweile sind und die auch zu den kritischen Variablen global zählen, die aber nicht so publicity-trächtig sind. Aber all das ist natürlich, wenn man jetzt das Verhalten von Leuten betrachtet und fragt also, gut, ich fliege nach irgendwohin und dann muss man, wenn man ehrlich ist, den Fußabdruck kennen, den man damit hat und den man damit auslöst. Wenn man das macht, ist er so hoch. Wenn man es nicht macht, ist er nicht hoch. Und das ist natürlich also objektive Auswirkungen von Verhalten. Das ist eine Sache, die man wissen kann und die als Handlungsrichtschnur ganz gut ist. Ein Beispiel, um das klar zu machen, ist zum Beispiel Essen. Warum ist Fleisch klimatechnisch schlecht? Nun, da gibt es viele Gründe, da können wir drüber reden oder auch nicht, aber ebenso Milchprodukte. Wenn ich das aber weiß, dann kann ich mir mal überlegen, ob ich nicht ein bisschen weniger Fleisch esse und so weiter. Mhm. Das da an der Stelle würde ich sagen, ist Wissen nötig und gut und es haben auch nicht alle dieses Wissen und verstehen auch nicht immer warum. Also da würde ich sagen, das wäre an der Stelle eine ganz gute Sache auch zu propagieren.
Ja, ja, genauso eben beim Fliegen auch, haben Sie auch angesprochen. Und damit haben Sie sich ja in der Tat auch schon detaillierter beschäftigt. Und ich meine, wir haben schon kurz über Mobilität gesprochen. Sie haben das 9-Euro-Ticket angesprochen. Aber die Frage rund ums Fliegen, Hashtag Flugscham, ist ja nun auch seit Jahren in aller Munde. Und Sie haben genau dazu 2020 auch einen wissenschaftlichen Artikel veröffentlicht mit dem Titel Flying in the Face of Climate Change, Quantitative Psychological Approach Examining the Social Drivers of Individual Air Travel. Also ja auch ein wirklich spannendes und hochgradig zeitgemäßes Thema. Welche Fragen haben Sie dafür damals konkret untersucht?
Nun, es bestand die Möglichkeit, soziale Netzwerke zu erheben, von Menschen und deren Flüge quantitativ zu erfassen, von Ursprungsort zur Destination. Das bedeutet, dass wir Daten bekommen haben über deren Freundeskreis im Falle von überwiegend Studierenden, die mal im Ausland waren oder Ausländern, die irgendwo studiert haben und dann Heimatflüge hatten oder ja Studierende, die ihre Freunde im Ausland besucht haben und Vielfliegern, Business-Vielfliegern. Und in beiden Fällen konnte dann auch jeweils das in Zusammenhang gebracht werden mit von wo nach wo und wie oft und wie viel sie geflogen sind. Und da sieht man, dass beide Gruppen eigentlich gute Gründe haben zu fliegen, ja, dass bei den jungen Leuten die Welt sehen und ihre Freunde besuchen und bei den Business Travelern eben ihre beruflichen Verpflichtungen. Das war aber vor Corona. Mittlerweile wissen wir, dass man das in Grenzen zumindest auch durch Online-Meetings ersetzen kann. Und ich bin jetzt, Sie sprachen Flugscham an, da habe ich ein etwas gespaltenes Verhältnis zu, weil Naming und Shaming ja so die Erhöhung des sozialen Druckes ist, wenn jemand ein Verhalten zeigt. Das ist ein zweischneidiges Schwert, weil es Leute auch zu dem führen kann, was man Reaktanz nennt. Die fühlen sich in ihrer Verhaltensfreiheit eingeengt und sagen, das wird man doch wohl mal tun dürfen. Und deswegen finde ich das einen schwierigen Zugang. Wenn jemand selber sich schämt, weil er etwas tut und sagt, es widerspricht meinem eigenen Innersten, meiner Einstellung, meinem Bedürfnis und ich habe es trotzdem getan, weil... Dann ist das eine ganz andere Sache. Dann ist aber schon ganz ein Denkprozess und ein Internalisierungsprozess hat da schon stattgefunden. Ja, also von außen kann man das nicht leicht und schnell regeln. Im Gegenteil, beim Fliegen ist es ja vielfach so, dass die Freizeitfliegerei deswegen so zugenommen hat, weil es so wahnsinnig billig geworden ist. Ja, und warum reden wir über Fliegen? Also mal quantitativ betrachtet, wir haben laut Daten des UBA in Deutschland einen durchschnittlichen Pro-Kopf-CO2-Ausstoß pro Jahr von knapp 11 Tonnen. Ja, das ist so die Richtschnur. 11 Tonnen ist so der Durchschnitt. Leute, die viel verdienen, haben mehr. Leute, die weniger verdienen, haben weniger. Das ist so die Daumenpeilung, weil Geld macht Konsum. Ein Flug nach Mallorca hin und zurück macht eine halbe Tonne aus. Das ist schon erheblich. Einmal auf die Malediven und zurück macht 4,5 Tonnen aus. Das heißt, das ist fast die Hälfte eines Jahresbudgets eines durchschnittlichen Deutschen. Und wenn man sich das mal klar macht, Fliegen ist nicht toll. Aus verschiedenen Gründen nicht.
Was ich an diesem Projekt nicht zuletzt auch sehr spannend fand, war, dass sie zwei neue Instrumente entwickelt haben, die auch nochmal, finde ich, exemplarisch sehr schön den Zusammenhang zwischen diesen Umweltfaktoren, die sie thematisch untersuchen, mit psychologischen Dimensionen, mit personenbezogenen Dimensionen aufzeigen. Das war zum einen der Cosmopolitan Identity Scale und der Global Social Interconnectedness Score. Klingt vielleicht etwas sperrig, aber wie gesagt, finde ich inhaltlich ganz interessant. Würden Sie die vielleicht noch mal einmal beispielhaft umreißen?
Also diese kosmopolitische Persönlichkeit, das wünscht man sich als Hochschullehrer von seinen Studierenden. Das ist so das Gegenteil von Kirchturmmentalität. Man lebt im Bewusstsein, dass es da draußen mehr andere Kulturen, andere Menschen und andere Bedürfnisse auch gibt. Das heißt, wenn jetzt ein junger Mensch das Bedürfnis hat zu reisen und die Welt kennenzulernen, dann kann man nur sagen, ja, Mensch, mach das. Auf der anderen Seite ist das natürlich umweltintensiv, ressourcenintensiv, CO2-intensiv. Das gilt es dann gegeneinander abzuwägen und zu fragen, bleibt man dann nicht besser lange? Ja, also für ein halbes Jahr nach Australien fliegen ist besser als für ein Wochen, also zwei Wochen nach Australien fliegen und so weiter. Und da sieht man schon, das ist zwar ein schönes Konstrukt, aber direkt was positiv für die sozusagen persönliche Entwicklung ist, ist negativ für den Umweltfußabdruck. Ja, und das kann die Wissenschaft auch schwer entscheiden dazwischen. Das muss jeder dann mit sich selber ausmachen. Und da spielt dann natürlich der Preis eine Rolle. Also wie viel kostet es, sowas zu tun? Ne? Das war das, was ich eben sagte. Das andere, diese Global Identity, das ist der Kollege Gerhard Reser aus Landau.
Global Social Interconnectedness, ne?
Ja, genau, das ist, wir haben dann das ein bisschen geändert und quantifiziert. Also, genau, das sind zwei Sachen. Also, man könnte meinen, dass wenn man eine globale Identität hätte, dass man mit allen Menschen auf der Welt fühlt und deswegen sein Umweltverhalten danach ausrichtet und weniger Fußabdruck erzeugt. Mhm. Und das kann man praktisch überhaupt nicht zeigen. Im Gegenteil, also die Leute, die da hoch scoren, die sind gerade diejenigen, die viel reisen, weil sie viel mit den Leuten im Kontakt sind. Und dann kommt diese quantitative Interconnectedness. Dann sieht man, aha, das sind also wichtige Leute, die in einer anderen Stadt wohnen und die besucht man dann eben auch. Ne? Also diese globale Identität ist auch wieder so ein zweischneidiges Schwert. Es ist gut, sie zu haben. Es ist auch gut, Empathie zu haben für Menschen, die anderswo leben. Aber das bedeutet auch, dass man einfach Traffic produziert.
Mhm. Das ist auch so ein bisschen das Henne-Ei-Thema, ne? Also diese globale Identität ist natürlich vielleicht auch durch das Reisen überhaupt erst entstanden, so wie Sie es gerade auch skizziert haben. Von Studierenden wünscht man sich ja auch, dass sie weltoffen sind und auch die Welt auf gewisse Art und Weise erkunden. Und dann, wenn es einmal dazu gekommen ist und man diese Identität und auch diese Empathie hat, ermutigt das im Zweifel nicht weniger, sondern umso mehr, diese Welt auch weiterhin kennenzulernen, diese Kontakte zu pflegen und auszubauen und sich eben nicht nach einer bestimmten Reisephase dann wieder für die nächsten Jahrzehnte des eigenen Lebens in die eigenen vier Wände gewissermaßen zurückzuziehen.
Ja, und jetzt ist dann die Frage, wie geht man damit um? Mhm. Und ich denke, das Ganze hat natürlich auch pathologische Auswirkungen. Ich habe das sehr positiv gesagt. Na, junge Menschen müssen reisen. Ob das dann bedeutet, dass man jeden Instagram-Hotspot sehen muss in seinem Leben, das sei dahingestellt.
Das Wie ist ja immer noch die große Frage dann.
Genau, das Wie und wie viel. Und ich glaube, dann würden jetzt spätestens Ökonomen aufstehen und sagen, ja, aber dafür gibt es den Preis. Und Reisen ist sehr günstig geworden. Flugreisen ist sehr günstig geworden in den letzten Jahrzehnten. Und ich glaube, das entspricht nicht mehr der Kostenehrlichkeit. Hm. Genauso wie Autofahren nicht, ja, es ist oder bestimmte Energieformen nicht. Und wenn es dazu mehr Kostenehrlichkeit käme, dann wäre das ein guter Schritt in die richtige Richtung und würde natürlich diese Auswüchse schon mal ein bisschen zurücknehmen.
Das sind dann wahrscheinlich dann auch wieder diese, ich nenne es mal Verhaltensstupser, die Sie vorhin schon angesprochen haben. Sprich, die Feststellung, es gibt verschiedenste Dimensionen an Faktoren, die auf uns einwirken und die unsere Einstellungen und unser schlussendliches Verhalten, unsere Gewohnheiten verändern können. In dem Fall wäre es dann schlicht und ergreifend auch der Preis.
Genau. Sie sprechen Stupser an. Ja. Die Sache mit den Stupsern ist alles möglich, aber nicht der Preis.
Gut, gut, dann.
Der Preis ist, das ist so eine, Dinge, die man verordnet, politisch verordnet oder Dinge, die man ökonomisch regelt über das Geld.
Ja.
Die gehören nicht zu den Stupsern oder auch Nudges. Und diese Stupser sind etwas sehr Spannendes, weil da fragt man sich ja, was gibt's denn anderes als Verbote und Gebote und Kosten? Nee, das gibt es natürlich überall und auch in der Kindererziehung oder in der Erziehung von Hunden arbeitet man sehr stark auch mit Locken, also mit Locken und Ablenken. Und zum Beispiel in Schweden hat man mal experimentellerweise eine Treppe mit Klaviertasten versehen und jedes Mal machten also diese Tasten auch den entsprechenden Ton, sodass man richtig Musik machen konnte, wenn man die Treppe benutzte, anstelle der Rolltreppe. Mhm. Und dann hat man quantitativ erfasst, dass natürlich ein enormer Sog auf diese Klaviertreppe stattfand. Und das ist ein Stupser. Die Leute hatten nichts davon außer Spaß. Ja, das ist es. Sie haben kein Geld bekommen und ihnen wurden nicht verboten, die Rolltreppe nicht zu benutzen, aber die Rolltreppe war leer. So, und das ist ein Stupser. Und diese Dinge spielen in politischen Kontexten hier und da eine Rolle. Das Wichtigste, würde ich sagen, ist die sogenannte Standardeinstellung. Das kennen Sie beim Heizkörper. Der ist auf eine gewisse Standardtemperatur eingestellt. Und würde diese Standardtemperatur jetzt, das ist ja die aktuelle Diskussion, in öffentlichen Gebäuden um 1 Grad runtergedreht, gerade so, dass es keiner merkt und dass es auch keinen unangenehm auffällt, hat man einen Energie, Gewinn von 7-8%, ohne dass es irgendjemand stört. Man darf aber nicht weitergehen. Mhm. Ja. Und Defaults oder solche Standardeinstellungen werden dann nicht hinterfragt oder nicht geändert in den meisten Fällen. Und deswegen sind die ganz, ganz wichtig. Warum sage ich das? Weil Defaults in vielen Fällen falsch stehen. Eine sechsspurige Autobahn, der Default ist, dass ich da mit dem Auto mit 150 drüber bretter. Das kann doch nicht sein. Ja, gibt es denn keine andere Möglichkeit? Und je mehr davon gebaut wurde, je mehr davon gebaut ist, desto stärker ist der Sog, diese Dinge auch zu benutzen. Hm. Das sind genau die Stupser in die falsche Richtung. Und da sind wir wieder bei der Politik, dass es also eine Infrastrukturpolitik gab, die sehr stark auf Erfüllung aller möglichen Wünsche eingegangen ist, aber nie auf Energieeffizienz oder gar Energiesparen geachtet hat. Mhm. Wobei das noch zwei ganz verschiedene Sachen sind.
Ja, ja. Ich würde gerne noch über ein aktuelles Projekt von Ihnen sprechen. Soweit ich weiß, ist es aktuell. Sie lehren und forschen ja an der Uni Kassel, und zwar am Center for Environmental Systems Research, kurz abgekürzt CESR, und sind auch dessen stellvertretender Sprecher. Vielleicht fangen wir mal so an. Was ist das CESR eigentlich genau? Wie ist das aufgesetzt? Was ist das Ziel und der Schwerpunkt dieses Centers?
Ja, das Zentrum wurde Ende der 2000er Jahre gegründet, also Ende der 1990er Jahre gegründet, und hatte zum Ziel, die Untersuchung von Mensch-Umwelt-Systemen, auch technischen Systemen, aber auch biologischen Systemen, also Wälder und Agrarsysteme, mithilfe von Computersimulationen. Mhm. Und da wurden zunächst Untersuchungen zum globalen Wasserverbrauch, zum Wachstum von Wäldern, zum Wachstum von Feldfrüchten global über die Zeit Klimawandel und Wasserstress gemacht. Und Sie sehen schon, dass also biologische Systeme und Wasserkreisläufe eng miteinander zusammenhängen. Später kam dann die Umweltpsychologie dazu. Und die Frage, welche Rolle spielen Menschen und als Entscheider und Entscheiderin in diesem ganzen System, aber auch mit Computersimulation. Also die Frage, kann man Gesellschaften simulieren, die ein nachhaltiges Verhalten an den Tag legen? Was sind die Gründe für nicht nachhaltiges Verhalten und all das, was wir auch schon angerissen haben? Das aber mit Hilfe von Computersimulationen. Und das meint eben dieses Environmental Systems Research.
Okay, und eines der Projekte, die Sie dort momentan federführend vorantreiben, vielleicht können wir das alles computergestützt und so weiter hier an diesem Beispiel verdeutlichen. Eines dieser Projekte heißt Zum Wert. Worum geht's in diesem Projekt?
Wir haben in uns relativ grundlegende Überzeugungen, wie wir sein wollen. Mhm. Das sind, nennt man in der Psychologie, personale Normen. Also wenn ich jetzt ein Guter sein will und der Umwelt was Gutes tun will, dann möchte ich gerne sehen, dass ich mich gut verhalte, entsprechend den inneren Richtlinien. Und jeder hat andere innere Richtlinien. Jetzt sind die aber ganz entscheidend beim Umweltverhalten, logischerweise. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, in diesem Projekt zu untersuchen, wie solche personalen Normen, und zwar speziell die umweltfreundlichen personalen Normen, internalisiert werden. Das heißt, wie man sie lernt. Was dazu beiträgt, dass man sie lernt. Und dazu haben wir auch ein Computermodell entworfen. Das betreut eine Doktorandin von mir, die Marlene Batzke. Die hat sich die Literatur angeguckt. Ein Computermodell des Lernens von solchen Normen, des langsamen Lernens von solchen tiefliegenden Normen entwickelt und das auch auf eine schöne Art und Weise getestet und kann zeigen, dass es einerseits eine kurzfristige Anpassung gibt an Gruppen. Also wenn ich jetzt in einer etwas ruppigeren Gruppe bin, die umweltunfreundlich handelt, passe ich mich, um nicht zu sehr da als Außenseiter zu gelten, dem mal kurzfristig an. Wenn ich aber kann, dann mache ich das auch wieder rückgängig. Und wenn ich in eine andere Gruppe komme, die umweltfreundlich ist, dann bin ich sofort umweltfreundlich. Die Frage ist, was lerne ich aus dem, was ich in meinem Leben so mitbekomme? Was lerne ich aus dem, was meine Überlegungen mit mir machen, meine Gespräche und so weiter? Und das läuft dann im Hintergrund ab und driftet dann sozusagen in eine Richtung. Also die Idee ist, dass eine Drift in Richtung umweltfreundlichen Verhaltens in einer Gesellschaft, wenn sie dann mehrheitlich erfolgt, natürlich zum Umkippen der Gesellschaft führen kann. Also dazu, dass eine Gesellschaft als Norm, als gesellschaftliche Norm, nicht nur personale, sondern auch gesellschaftliche Norm dann umweltfreundliches Verhalten für sich in Anspruch nimmt und sagt, das ist normal. So wie man nicht auf die Straße spuckt in Deutschland, ist es dann normal, energiearm zu leben, zum Beispiel.
Ja, wahnsinnig spannend. Also ich fasse das nochmal so zusammen, wie ich es verstanden habe. Also so wie ich es verstehe, ist der Ausgangspunkt die Erkenntnis, dass natürlich, darüber haben wir auch schon gesprochen, umweltfreundliches Verhalten von Individuen, von Gruppen natürlich wichtig sind, damit wir unsere Umweltschutzziele erreichen können. Und das aber natürlich, um das schaffen zu können, Normen und Werte eine von mehreren Grundlagen bilden. Und dass wir aber leider nicht so richtig wissen, wie sich die Normen und Werte in Bezug auf unser umweltrelevantes Verhalten eigentlich so konkret herauskristallisieren, wie sie entstehen, wodurch sie beeinflusst werden, was sie vielleicht beflügeln kann. Und das versuchen Sie dann also in diesem Projekt herauszufinden.
Ganz genau. Okay. Und wenn man dann eine solche umweltgerechte Norm hat, ist das kein Garant dafür, dass man sich auch so verhält. Weil es kann durchaus sein, dass man in einer Umgebung ist, wo es entweder nicht möglich ist oder die anderen einen ins Ausschieben, wenn man da nicht mitmacht und all diese Dinge. Aber wichtig ist, dass es im Hintergrund sozusagen einen Attraktor gibt, den man zu entsprechen sucht und zu dem man wieder zurückkehren kann.
Klingt wahnsinnig komplex, muss ich sagen. Also Sie haben ja gerade auch ausgeführt, ja, so Normen entstehen durch viele, viele verschiedene Faktoren über ein ganzes Leben hinweg, Gespräche, Begegnungen, Momente, Erlebnisse, Einblicke, Einsichten. Wie gehen Sie da heran? Also Sie haben ja schon angesprochen, es gibt eine Modellierung. Ich habe hier auch ein Zitat, also eine Computermodellierung, ein Zitat von der Uni-Webseite zum Projekt, zur Methodik. Ganz konkretes Projekts. Das Zitat ist allerdings auch wieder relativ komplex. Vielleicht können wir daran ja mal versuchen zu erklären, wie Sie da vorgehen. Es geht wie folgt. In dem am CSER durchgeführten Teilprojekt wird als integrierende Methode die agentenbasierte Modellierung eingesetzt, welche die zeitliche Dynamik der Norminternalisierungsprozesse und die Interaktion der empirisch belegten Effekte untersucht. Zitat Ende. Also ist schon mal die Rede von der Methode der agentenbasierten Modellierung. Vielleicht fangen wir damit mal an.
Ja, das klingt toll, ne? Das klingt so nach James Bond und alle finden das interessant. Und der Begriff Agent stammt aus der Informatik und meint nichts anderes als ein Stück Software, was relativ eigenständig operieren kann nach bestimmten Regeln. Also jeder, der mal ein Strategie-Computerspiel gespielt hat, weiß, was, da nennt man das KI, weiß, was so KIs machen. Und wir machen das genauso, nur auf wissenschaftlich. Und wir haben eben das Innenleben eines solchen Agenten oder einer solchen KI entworfen. Und zwar, Frau Watzke hat das nach unterschiedlichen Persönlichkeitstypen gemacht. Also 7 verschiedene Persönlichkeitstypen. Das sind diejenigen, die wollen unbedingt die Umwelt retten und lassen sich da auch ausnutzen in der Gruppe. Die anderen, die sind da eher so in der Mitte und sagen, also wenn die anderen mitmachen, dann sind wir auch für die Umwelt. Aber wehe, wenn die uns über den Tisch ziehen, dann schlagen wir auch zurück. Und auf der anderen Seite sind Leute, die nutzen alles aus, was geht. Und wenn sie andere übervorteilen können, egal wie es der Umwelt geht, dann sind die mit dabei. Das kann man also, da kann man verschiedene Agenten, verschiedene KIs programmieren, die im Prinzip die gleichen Funktionsprinzipien haben, aber unterschiedliche Charaktere darstellen. Und jetzt stellen Sie sich Gruppen vor, wo die gemischt sind und aufeinander losgelassen werden und ein Umweltspiel spielen. Und dann ist die Frage, wie entwickelt sich das über die Zeit? Und insbesondere nicht nur, wie entwickelt sich das Verhalten über die Zeit, sondern auch, wie entwickeln sich die gelernten Normen über die Zeit. Und das ist dann sozusagen, das ist diese dynamische, zeitlich dynamische Modellierung. Warum ich das so betont habe in diesem Text, ist, weil das eigentlich in der Psychologie selten gemacht wird. Zeitlich dynamische Theorien in der Psychologie sind rar.
Weil es so anspruchsvoll ist?
Ja, weil der Gegenstand so komplex ist. Menschliches Denken und Verhalten ist einfach mit das Schwierigste, was es zu untersuchen gibt. Ja, Physiker mögen mir das nachsehen, aber es ist so. Und zum anderen, weil in der Psychologie sehr stark statistische, also eigentlich statische Methoden, überwiegend statische Methoden, gelehrt werden und auch angewandt werden. Und Computermodellierung als Methode, die in den Naturwissenschaften selbstverständlich ist, Meteorologie oder Hydrologie selbstverständlich, aber in der Psychologie, überhaupt in den Sozialwissenschaften, noch wenig Eingang gefunden hat.
Ich weiß, wir sind gerade ein bisschen technisch geworden, aber es ist ja, es gehört nun mal zum Thema und ist, wie ich finde, auch wirklich wahnsinnig spannend. Deswegen vielleicht noch die Frage, welche Daten werden denn da modelliert? Also woher kommt der Input, den Sie verwenden, um Antworten auf diese wahnsinnig komplexen Fragen zu umweltrelevanten Normen und Werten finden zu können?
Ja, diese, die Parametrisierung oder die Variablen, die Füllung der Variablen der KI, die erfinden wir nicht, sondern das sind Fragebogenstudien. Das heißt, wir setzen Versuchspersonen in genau dieselben Situationen, in die nachher die KIs gesetzt werden. Manchmal machen wir es auch so, dass wir Versuchspersonen einzeln in Gruppen spielen lassen, die aus verschiedenen KIs bestehen. Und dann gucken wir, was macht die Versuchsperson, und wir fragen auch alle paar Spielrunden, also ein Spiel, alle paar Spielrunden fragen wir, liebe Versuchsperson, was denkst denn du jetzt? Wie fühlst du dich? Was ist die Strategie für die nächsten Runden? Wie ist der Mitspieler 1? Wie ist der Mitspieler 2? Was sind das für welche? Was wollen die? Und was wirst du mit denen anstellen? Und fragen also immer und versuchen ein bisschen nachzuvollziehen, wie über die Zeit hinweg sich eine Versuchsperson entwickelt und was sie lernt.
Okay.
Das heißt, es ist also, es gibt Empirie und die wird in diese Modelle gefüttert.
Das Projekt läuft ja noch, aber was wissen wir denn schon darüber, wie umweltrelevante und andere Normen entstehen und sich verändern?
Also Wissen würde ich an der Stelle noch, auch wenn Hessen Wissenschaft, würde ich an der Stelle noch nicht von gesichertem Wissen sprechen wollen. Aber es deutet sich nun schon mächtig an, dass neben einem, sozusagen der Volatilität des Verhaltens, das heißt die Anpassung des Verhaltens an Umstände, soziale Umstände oder zeitliche Umstände, wie auch immer, es einen Lernprozess gibt, der deutlich langsamer ist und deutlich tiefer liegt und der aber das Verhalten als Attraktor mitbestimmt und das Verhalten gewissermaßen einfärbt. Das bedeutet aber nicht, und das ist wie beim Klimawandel, ja, der Klimawandel färbt unser Wetter ein. Aber man kann nicht heute sagen, das war heute der Klimawandel und morgen ist das nicht, sondern man kann also, wenn man eine Norm besitzt, sehr wohl gegen diese Norm agieren. Ich glaube aber, dass gerade unter Kollegen und Kolleginnen meiner Zunft diese personalen Normen ein bisschen einen schwierigen Stand haben und wir glauben zeigen zu können, dass es sie tatsächlich gibt und dass man sie auch tatsächlich beeinflussen kann, zum Guten wie zum Schlechten. Das ist immer zweischneidig.
Sie forschen und lehren zu diesen und anderen Themen an der Uni Kassel, haben wir schon gesagt. In welchen Studiengängen kann man Sie dort erleben?
Zunächst mal in der Psychologie. Es gibt einen Bachelor- und einen Masterstudiengang Psychologie. In der Psychologie dürfen alle die Umweltpsychologie hören und damit ist Kassel einzigartig in Deutschland. Und es gibt auch Studierende, die kommen extra deswegen hierher, um Umweltpsychologie mitzunehmen. Im Master darf man sich auswählen, ob man in die Umweltpsychologie kommt, aber ich sage natürlich nicht ohne Stolz, dass gerade in diesem Semester alle aus dem Masterstudiengang die Umweltpsychologie auch als Wahlpflichtfach genommen haben. Das finde ich schon sehr wichtig. Ich glaube aber, das ist einfach der Zeit geschuldet, weil jeder weiß, das ist ganz wichtig. Dann gibt es wunderbar in Kassel den Studiengang, einen Masterstudiengang Nachhaltiges Wirtschaften. Und dort lehren wir auch. Und das bedeutet, dass dort ökonomisch Vorgebildete im Master speziell Umweltökonomik und auch nachhaltige Betriebswirtschaft lernen, um dann das entsprechend in den Unternehmen weitertragen zu können.
Schön, dann kommen wir jetzt so langsam zum Ende des Gesprächs tatsächlich und damit fast abschließend zu der Frage. Wir haben ja schon festgestellt, wir sprechen als Menschheit nun schon seit Jahrzehnten über den Klimawandel, haben auch jetzt wieder darüber gesprochen und darüber gesprochen, dass viel mehr passieren müsste, aber viel zu wenig tatsächlich passiert und das 1,5-Grad-Ziel scheint auch nicht mehr realistisch. Manche hoffen auf technologische Innovationen, die das Ding dann nochmal retten. Die Frage an Sie, Sie beschäftigen sich ja aus psychologischer Sicht vor allem mit dieser gewaltigen Herausforderung. Haben Sie noch Zuversicht? Kann das alles noch was werden, etwas lapidar formuliert?
Das ist eine Frage, die kann man auf ganz, ganz verschiedenen Ebenen beantworten. Ich bin ein zuversichtlicher Typ. Mhm. So, also da, ja, natürlich. Ich glaube nicht an das Erreichen des 1,5-Grad-Ziels. Ich glaube nicht an das Erreichen des 2-Grad-Ziels. Weit gefehlt. Ich glaube ganz sicher nicht, und ich kann das auch sehr, sehr genau wie die anderen Sachen sehr, sehr gut begründen, dass technologische Scheinlösungen nicht zum Ziel führen. Also Climate Engineering und was da diskutiert wird, das verzögert möglicherweise die Einschläge, aber hat wiederum Nebenwirkungen und braucht Energie und so weiter, je nachdem, was man da macht. Letzten Endes geht es tatsächlich darum, eine ressourcenärmere Gesellschaft, den Übergang zu finden, ja, die Transition in eine ressourcenärmere und energieärmere Gesellschaft zu finden. Das stößt ganz, ganz vielen Menschen, auch politisch tätigen Menschen auf, weil das ja heißt, Leute, es geht nicht mehr wie bisher steil bergauf. Und wenn man sich umguckt, dann sieht man das ja auch in vielen Bereichen, dass das so einfach auch nicht mehr geht. Hm. Und die Frage ist, wie kann man denn jetzt, wo noch viel möglich ist, mit Nachdenken und ein bisschen vorausschauend die Kurve kriegen? Schaffen wir das? Ist die Frage, wen man als Kriterium nimmt. Also wenn wir es gibt so den Ausdruck, die Welt retten, die brauchen wir nicht zu retten, ja, um die geht es gar nicht. Es geht vielleicht auch nicht um die Menschheit, aber es geht um die menschliche Kultur des Zusammenlebens, weil wir sehen ja immer dann, wenn Ressourcen knapp werden, ist das Erste, was kaputt geht, ist die Kultur des Zusammenlebens, weil Leute sich benachteiligt fühlen, glauben, sich Dinge mit Gewalt nehmen zu müssen. Und ich bin auch der Überzeugung, dass die Klimaerwärmung zu politischen Verwerfungen führen wird. Wir müssen da nicht nur an Deutschland denken, sondern auch weltweit zu Hungersnöten, Migrationsströmen, die sich dann nicht mehr so einhegen lassen, wie das in den letzten Jahren der Fall war. Und da muss ich sagen, da ist mir nicht wohl bei. Das heißt,
nicht zuletzt, deshalb wird ja der Klimawandel vielerorts auch als die größte sicherheitspolitische Gefahr überhaupt bezeichnet.
Exakt. Und dann ist aber auch die Frage, was ist da die reflexartige Antwort darauf? Und dann heißt es sicherheitspolitisch, heißt, wir müssen die Grenzen befestigen in einer Art und Weise, ja, ob das jetzt ein Frontex oder wie auch immer. Da bewegt man sich auf einem ethisch üblen Terrain. Aber nichtsdestotrotz, dieser Übergang, der wird uns entweder übergestülpt oder wir schaffen es, diesen Übergang so zu moderieren, dass er auch international lebenswert bleibt. Ja, das ist eigentlich meine Hoffnung. Und deswegen beschäftige ich mich mit Normen, ich beschäftige mich mit aber auch kleinen Dingen, wie man also in der Stadt dann Mobilität verbessern kann und so weiter. Also diese kleinen Dinge sind ja dazu da, uns anspruchsloser zu machen, ohne ein schlechteres Leben zu haben, sondern im Gegenteil. Anspruchslosigkeit kann ja durchaus dazu führen, dass man Freuden wiederentdeckt, die in diesem ganzen Konsumwahn verloren gegangen sind.
Ich wollte gerade sagen, anspruchslos klingt so, als müsste man jetzt vom Glück Abschied nehmen, aber es geht ja vor allem darum, das Glück vom Konsum zu entkoppeln.
Ja, ganz genau. Also wenn in der klassischen Wirtschaftstheorie vorausgesetzt wird, dass man Wirtschaftswachstum vom Ressourcenverbrauch und auch von der Abfallproduktion, also in diesem Fall CO2, entkoppeln könne, was beides nicht möglich ist, ja, dann gibt es eine Entkopplung, die ist belegt. Das ist nämlich die, dass Glück von das Glücksgefühl und Lebenszufriedenheit vom Geld abgekoppelt ist, und zwar in allen Industrieländern. Das Inlandsprodukt wächst weiter und das Glück nimmt ab oder bestenfalls stagniert es. Das ist in allen Industrieländern so. Das heißt, es gibt einen Sockel von sozusagen Armutsbewältigung, und über dieser Armutsbewältigung, da streiten sich die Gelehrten, wo jetzt nun dieser Sockel zu Ende ist, aber hat man einmal genug, dann macht es nicht glücklicher, mehr zu haben. Also der Flatscreen, der macht mich auch nicht lebenslang glücklicher als das Gerät vorher und so weiter. Also eigentlich kann sich das jeder ausrechnen, aber wir sind irgendwie in einer Mühle gefangen, die natürlich aus Angebot besteht und der Nachfrage, und das alles ist, hängt vielfältig zusammen. Das ist das System, in dem wir leben. Bedeutet aber, dass wir ständig in dieser hedonistischen Tretmühle sind. Wir müssen immer schneller laufen, damit wir noch den gleichen Genuss empfinden. Ja, das stammt nicht von mir, aber das gehört daher.
Und das führt natürlich zu der Frage, woher nehmen Sie denn dann die Zuversicht? Sie sagten ja, Sie sind grundsätzlich zuversichtlich, auch wenn Sie eigentlich nicht mal mehr an das 2-Grad-Ziel glauben.
Nee, viele schreckliche Dinge, die in der Welt passieren, haben aber dann letzten Endes möglicherweise und langfristig auch einen, historisch betrachtet rückblickend, einen guten Effekt. Und ich denke, wenn jetzt ein heißer Sommer da ist, in dem Menschen sterben, weil sie dehydriert sind und es ist alles ganz schrecklich, hat das doch den Eindruck, dass Leute sich ernster fragen, ob das denn jetzt so bleiben wird und ob das gar schlimmer werden könnte. Und das ist nicht mehr so fern und unpersönlich, sondern es rückt einfach uns näher. Und das, ich bin kein Katastrophenherbeireder, aber das ist gut, und es wird Zeit, dann das zum Thema zu machen.
Also gut nicht im Sinne von, dass wir nun Katastrophen haben, ist gut, aber zumindest die Hoffnung und Zuversicht, die auch aus der Geschichte sich ergibt, dass dadurch, dass es gegebenenfalls erstmal noch schlimmer werden dürfte, die Chance entsteht, die realistische Chance, dass es dadurch dann auch besser wieder werden könnte.
Ich hoffe ja, dass
es passt. Ja, bitte.
Ich hoffe ja, dass die Dinge nicht so schlimm werden müssen, aber noch ein bisschen schlimmer, dass wir dann aber so beherzt reagieren und auch nachhaltig reagieren, dass wir die Kurve kriegen. Das ist so eine Gratwanderung. Ja. Sie könnten mir vorwerfen, dass ich das auch vor 10 Jahren schon mal gesagt habe. Aber
dafür bin ich zum Glück nicht gut genug vorbereitet. Aber die Kurve kriegen und überhaupt das, was Sie gerade erzählen, das erinnert mich auch, ich glaube, von Martin Luther King stammt das Zitat: The arc of the universe bends towards justice. Also dieses Vertrauen darauf, dass wenn wir etwas langfristigere Zeiträume einnehmen, er hat es natürlich vor allem auf soziale Themen bezogen, die Dinge doch tendenziell bisher meist besser geworden sind. Nun gut, ich glaube, damit sind wir jetzt so ziemlich am Ende angekommen und würde gern mit Ihnen noch eine Kategorie beackern. Das geht auch ganz schnell, die wir in jeder Folge haben am Ende, und das sind die Halbsätze. Das heißt, mit Ihrem Einverständnis würde ich Ihnen jeweils einen kleinen Halbsatz vorschlagen, und wir schauen einfach, ob Ihnen dazu was einfällt. Wenn ja, was? Muss Ihrerseits auch nicht zwangsläufig ein Halbsatz sein. An der Umweltpsychologie begeistert mich bis heute
ein zeitgemäßes und unglaublich spannendes Thema zwischen Natur und Mensch zu haben. Jederzeit wieder.
Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich?
Einerseits Leute zu haben, die mich gefördert haben und die mir Umweltpsychologie überhaupt erst beigebracht haben. Andererseits die leuchtenden Augen von Studierenden, wenn sie wirklich was Neues erfahren.
Ich nehme vielleicht jetzt auch schon die Antwort auf diesen Halbsatz vorweg, aber wir probieren es mal. Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich?
Ja, Weitergabe von wichtigem Wissen.
Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat?
Obwohl meine Studierenden meinen, das, was ich mache, sind keine Wohlfühlvorlesungen, nicht den Mut zu verlieren, sondern im Gegenteil, all das, was sie lernen, einfach mal zu tun.
Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- oder Tätigkeitsfelder in der Umweltpsychologie in.
Die Integration von umweltpsychologischen Ergebnissen in die Politik.
Das ergibt Sinn. Das ist nachvollziehbar. Versuchen Sie, solch eine Zielsetzung in Ihrer eigenen Arbeit auch mit zu berücksichtigen? Also wenn Sie an einer großen Forschungsarbeit werkeln, versuchen Sie dann jeweils tatsächlich auch die Anwendbarkeit in der, also außerhalb der akademischen Welt, vielleicht sogar ganz konkret in der Politik, direkt schon mitzudenken, mit zu berücksichtigen, vielleicht auch Handlungsempfehlungen sogar mit niederzuschreiben?
Ja, das habe ich verschiedentlich gemacht, darunter auch bei der Akatech, wo es um Verbraucher und Verbraucherinnen und Energienutzung ging. Mhm. Ich sehe mein Lehrbuch, was hoffentlich dann nächstes Jahr fertig werden wird, als genauso ein Ding. Ich denke, dieses Lehrbuch ist nicht nur für Psychologen, Psychologinnen gedacht, sondern im Gegenteil auch für Menschen, die etwas vollkommen anderes machen, also sei es Ingenieure oder Ökonomin, was auch immer, so dass es ein echtes interdisziplinäres Lehrbuch sein soll. Wird sicherlich kein Bestseller, aber durchaus eines, was man dann mal hernehmen kann, mal gucken kann, wie denn die verschiedenen Dinge stehen aus psychologischer Sicht. Das wäre mein großer Wunsch, dass das dann auch ein bisschen rezipiert wird.
Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei der Fertigstellung dieses Buches und natürlich sowieso auch weiterhin bei Ihrer Arbeit. Und danke Ihnen herzlich für das Gespräch und für Ihre Zeit. Vielen, vielen Dank dafür.
Ja, vielen Dank Ihnen, Herr Lorenz.
Hessen schafft Wissen, der Podcast.